Der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Und diesen Feiertag verbringen viele in Familie mit Freunden. Und da stehen Geschichte und Bedeutung dieses Tages sicher nicht permanent im Vordergrund. Und nicht jeder wird beim Picknick oder Ausflug fragen, ist denn nun zusammengewachsen, was zusammengehört. Mein Name ist Susanne Reichenbach und ich freue mich sehr über unseren Gast heute, der diese Frage ganz sicher schon oft beantworten musste. Er ist einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Er war ab Ende der 1990er Jahre der erste ostdeutsche Bundestagspräsident und ist nach wie vor eine wichtige Stimme der Sozialdemokratie. Herzlich willkommen, Wolfgang Thierse.
Guten Tag.
Herr Thierse, ist zusammengewachsen, was zusammengehört? Wie sehr mögen Sie diese Frage?
Also ich mag sie allmählich nicht mehr, weil man ja gar nicht mehr weiß, wie man darauf antworten soll. Denn natürlich sind in den 35 Jahren eine Menge Fortschritte gelungen, aber wir sind immer noch nicht am Ende des Weges. Ganz offensichtlich gibt es noch Unterschiede, Differenzen, Gegensätze, wie immer man das beschreibt. Aber vieles ist doch auch passiert. Wir sind doch einander näher gerückt, trotz allen Ärgers und trotz aller Probleme.
Und über all das wollen wir in den nächsten 25 Minuten reden. Und ich würde sagen, diese Frage lassen wir jetzt einfach mal weg und nähern uns dem großen Thema deutscher Einheit ein bisschen anders. Über Sie. Sie sind 1943 in Breslau, im heutigen Polen, geboren, dann in Thüringen aufgewachsen. Erschien Ihnen die deutsche Einheit in Ihrer Jugend in der DDR überhaupt als eine Option?
Was heißt Option? Sie war eine Sehnsucht. Und je länger die DDR existierte und die Spaltung andauerte, umso weniger erschien es wahrscheinlich, dass diese Sehnsucht sich jemals erfüllte. Und umso überraschender war ja die Wendung der Geschichte 1989 und 90. Gehofft, ersehnt, nicht mehr dran geglaubt und dann passierte es trotzdem.
Wie und wo haben Sie den 3. Oktober 1990 erlebt?
Da war ich ja schon Abgeordneter, Volkskammerabgeordneter. Ich hatte den ganzen Prozess der Gestaltung der deutschen Einheit, die Verträge, den Einigungsvertrag ja mit entschieden, mit diskutiert. Und am 3. Oktober hätte ich gerne da am Reichstagsgebäude an der großen Veranstaltung, wo sich alle zusammentaten, teilgenommen, aber ich kam nicht durch. Die Menschenmassen waren so riesig, so dicht, dass man nicht durchkam. Also bin ich wieder zurückgefahren zu mir nach Hause im Prenzlauer Berg, da wo ich wohne, am Kollwitzplatz, und siehe da, da fand auch eine Demo statt, eine Kundgebung. Da wurde gewissermaßen gegen die deutsche Einheit die Republik Utopia ausgerufen. Kein Ort nirgends heißt Utopia, aber der Ort nirgends war dann doch Berlin-Prenzlauer Berg.
Lassen Sie uns auf diese deutsche Einheit gucken. Sie waren damals Mitte 40. Mit welchen Gefühlen, mit welchen auch persönlichen Erwartungen haben Sie diese Einheit verbunden?
Natürlich ging es doch zunächst in der friedlichen Revolution um die Überwindung der Diktatur, um die elementaren Freiheiten, Reisefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Und es ging um den Rechtsstaat, den wir haben wollten. Das waren die wichtigen Ziele. Und der Weg dahin, das erwies sich dann im Laufe des Jahres 1990, der Weg dahin wurde, so war der Mehrheitswunsch der Ostdeutschen, die deutsche Vereinigung. Das Wahlergebnis vom 18. März der ersten freien Volkskammerwahl seit 1949, das Ergebnis dieser Wahl war von absoluter Eindeutigkeit. Eine große Mehrheit der Ostdeutschen wollte so schnell wie möglich unter das rettende Dach der Bundesrepublik Deutschland. Ich sage das ohne Vorwurf, das war ja in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Die DDR war faktisch wirtschaftlich zusammengebrochen. Das SED-Regime war moralisch zusammengebrochen. Es war eine große Unsicherheit einerseits und wilde Hoffnungen andererseits. Und diese Hoffnungen und Erwartungen hat eine Mehrheit der Ostdeutschen Helmut Kohl angetragen, der ja auch mit einer großen patriarchalen Geste gewissermaßen diese Erwartungen eingesammelt hat. Ich nehme euch an die Hand und führe euch ins Wirtschaftswunderland.
Ich höre da zweierlei raus. Zum einen, dass Sie diese wilde Hoffnung vieler Ostdeutscher damals nicht hundertprozentig geteilt haben. Und zum zweiten, das Bedürfnis auch daran zu erinnern, wenn nämlich heute Ostdeutsche sagen, uns wurde alles übergestülpt, dass das doch eine gemeinschaftliche Entscheidung war.
Ja, so war das. Wir müssen uns selber, uns Ostdeutsche, daran erinnern. dass die große Mehrheit damals so schnell wie möglich die deutsche Einheit wollte. Aber ich erinnere mich auch, und das kann man nachlesen, ich habe damals immer auch gesagt, wir sollen uns nichts vormachen. Es wird ein schwieriger und schmerzlicher Prozess werden. Und wir treten nicht dem Paradies bei, allerdings auch nicht der Hölle.
Einen Tag später, am 4. Oktober, hat sich dann der erste gesamtdeutsche Bundestag zum ersten Mal getroffen. Das ausnahmsweise, muss man damals noch sagen, in Berlin, denn der saß ja immer noch in Bonn. Und da haben Sie als neuer Abgeordneter des Bundestages Ihre erste Rede gehalten. Nehmen Sie uns mal mit in diesen Moment ans Rednerpult. Wie erinnern Sie sich?
Ja, ich war ja von Kindesbeinen, das glaubt man kaum, ein leidenschaftlicher Zuhörer parlamentarischer Reden. Ich habe am Radio die Reden im Bundestag mit wirklicher Begeisterung verfolgt. Und wir saßen in Südthüringen, also im Bayerischen Rundfunk oder Hessischen Rundfunk, aber mit großer Begeisterung. Und nun war ich Abgeordneter geworden in der Volkskammer und nun auch im Bundestag. Und das war schon ein bewegender Moment, plötzlich selber in der Lage zu sein, frei meine Meinung zu sagen, eine öffentliche politische Rede zu halten und dabei nicht nur von mir selber zu reden, sondern, das war schon meine dringende Verpflichtung, für die Ostdeutschen das Wort zu ergreifen.
Haben Sie die Rede noch?
Ich weiß nicht, ob ich sie habe, aber man kann sie ja nachlesen. Es gibt ja, das ist ja das Schöne, Bundestagsdebatten sind ja genauestens dokumentiert.
Ich dachte, Sie haben die vielleicht in Ihrer Schublade liegen, weil es ja eine besondere Rede war. Und ich habe da mal reingeguckt, da haben Sie nämlich auch den Satz gesagt, machen wir die deutsche Einigung nicht zum Sieg der einen über die anderen. Ist das gelungen?
Nicht ganz. Also ich erinnere mich auch, dass ich damals, ich weiß nicht, ob in dieser Rede oder in einer der späteren gesagt habe, diese deutsche Einigung, so sehr sie die Vereinigung von zwei Ungleichen ist, ist doch auch die Chance, dass wir nun unter unterschiedlichen Voraussetzungen, von unterschiedlichen Vorgeschichten herkommt, dieses nun gemeinsame Land auch gemeinsam verändern und damit sozusagen auch Gleichrangigkeit und Gleichberechtigung erfahren. Das ist nicht wirklich gelungen, denn nun war es mal so, und das soll man ohne Schuldzuweisung und moralischen Vorwurf beschreiben, es war die Vereinigung von zwei Ungleichen, eines gescheiterten Landes und eines erfolgreichen. Bei den einen musste sich alles ändern, bei den anderen nichts. Die einen wurden gewissermaßen die Lehrlinge, die anderen die Lehrmeister. Das ist ein unangenehmes und unbequemes Verhältnis von Nichtgleichrangigkeit. Aber ich sage das ohne Vorwurf, denn wie hätte es anders unter den Voraussetzungen sein können?
Gab es für Sie Momente, in denen Sie sich gefühlt haben als der Lehrling, der Sie eigentlich nicht sein wollten?
Ach na ja, ich wollte ja Lehrling sein. Das ist ja nicht der Punkt. Lehrling ist doch nichts Unanständiges. Ich wollte doch lernen. Und wir mussten doch lernen. Jede Revolution, auch eine so friedliche und brave Revolution wie unsere, kommt nicht ohne Elitenwechsel aus. Wir wollten die alte Führung weg aus der Politik, aus der Justiz, aus den Medien, auch aus der Wirtschaft in einem bestimmten Umfang. Und da rückten natürlich die Westdeutschen ein und da waren Großartige dabei, aber da waren eben auch Mittelmäßige dabei. Da waren Leute mit erheblichem Anstand und es waren auch miese Typen dabei. Und in jedem Fall, auch wenn man sagt, dieser Elitenwechsel war unausweichlich, er ist in jedem konkreten Fall immer auch schmerzlich, er tut weh denjenigen, die dann Positionen verlassen müssen oder die nicht schnell genug aufrücken können. Und es dauert halt eben, und ich glaube, eigentlich sind wir doch nach 35 Jahren in einer Zeit, wo sozusagen diese Herkunft keine große Rolle mehr spielen dürfte, beziehungsweise wo die Ostdeutschen endlich ostdeutsche Biografien eine gleiche faire Chance haben sollten im Aufrücken in Führungspositionen. Da sind wir noch nicht. So
genau,
weit.
Sie formulieren das alles im Konjunktiv, 35 Jahre.
Ja, da sind wir noch nicht so weit. Übrigens in der Politik war es immer eher möglich, dass die Ostdeutschen ihresgleichen in Führungspositionen wählen konnten. Und wen haben Sie gelegentlich gewählt? Kurt Biedenkopf oder Bernhard Vogel und andere Westdeutsche? Also das gehört ja auch mit dazu. Also wenn man dann zeigt auf die Westdeutschen, dann muss man immer auch sagen, ja und die Ostdeutschen selber wollten ja, jedenfalls ein beträchtlicher Teil, nicht alle, wollte ja die westdeutsche Erfahrung, die westdeutsche Cleverness, den westdeutschen Reichtum zu sich holen. Und sie haben so gewählt. Und wenn man einen Vergleich anstellt, unsere Nachbarn, die Polen, die Tschechen, die mussten sich gewissermaßen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Wir konnten uns immer, und so haben es ja viele auch gefühlt und gedacht, auf den großen Bruder Westdeutschland verlassen. Der soll es richten. Das befördert nicht dauerhaftes Engagement, obwohl es vielfaches Engagement in Ostdeutschland gegeben hat. Das will ich nicht geringschätzen. Aber da ist eine Erwartungshaltung erzeugt worden, die immer wieder, bis heute, immer wieder neu enttäuscht worden ist. Aber ich sage es noch einmal, in den vergangenen Jahren ist die Chance nicht genügend genutzt worden, Ostdeutsche systematischer zu fördern. Das ist eben auch eine sehr menschliche Geschichte. Wer woanders hinreist, bringt auch seine Bekanntschaften, seine Netzwerke mit und seine Vertrautheiten. Und das, ich glaube, dieser Prozess muss nun wirklich am Ende sein.
Sie hören das rbb-Inforadio, heute im Gespräch mit Wolfgang Thierse, und wir reden über die deutsche Einheit. Herr Thierse, Sie haben in Ihrer Rede damals, in Ihrer ersten Rede vor dem Bundestag gesagt, mein Bekenntnis zu Deutschland ist kein Bekenntnis zu einer Vergangenheit, die uns jetzt wieder einholt, sondern es ist ein Ja zu einem Deutschland, wie es werden soll. Wie sollte es denn Ihrer Meinung nach werden und ist es so geworden?
Das war ein sehr pathetischer Satz, weil ich schon meinte, wir reden zwar von Wiedervereinigung, aber das, was da entsteht, soll doch ein gemeinsames Land sein, in dem auch die Erfahrungen der Ostdeutschen und ihre Sehnsüchte und das, was die Ostdeutschen ja in besonderer Weise geprägt hat, und zwar nicht nur ideologisch, sondern auch sozusagen im eigenen Selbstverständnis, nämlich das starke Bedürfnis nach einer gerechten Ordnung, nach Leistungsgerechtigkeit, nach Beteiligungsgerechtigkeit. Und in diesem Sinne war das auch ein Satz, dass wir müssten ein nicht nur reiches Land sein, aber wir müssten ein viel gerechteres Land werden.
Und was ja auch heißt. Was ist Ihr Resümee? Wo sind wir auf diesem Weg?
Wir haben eine ganze Reihe Fortschritte gemacht, aber die Unterschiede sind immer noch sichtbar. Das beschreibe ich ohne Schuldzuweisung.
Welche fallen Ihnen da, lassen Sie uns das konkret machen, welche Unterschiede fallen Ihnen da zuerst ein?
Zunächst einmal sind es Unterschiede immer noch ökonomischer Art. Also Löhne und Gehälter sind niedriger in Ostdeutschen, die faktischen Renten auch. Hinsichtlich des Eigentums, der Vermögen sind die Unterschiede besonders deutlich, das ist ja auch erklärlich. Im Westen, die Westdeutschen haben einen 50-jährigen Vorsprung der Ansammlung von Eigentum. Da ist eine Erbengesellschaft entstanden. Das konnte in Ostdeutschland in der kurzen Frist nicht entstanden. Die DDR hat ja kein Eigentum in dem Sinne hinterlassen, wenn man mal von den kleinen Ausnahmen, die schönen kleinen Häuschen, die es ja auch gibt. Nein, also solche Unterschiede sind immer noch sichtbar. Es gibt Unterschiede auch offensichtlich in den Demokratievorstellungen, die bei vielen Ostdeutschen durchaus anders sind. Es sind Vorstellungen eher sozusagen direkterer Demokratie. Mhm. Eine, wie ich meine, vereinfachte Vorstellung von Demokratie im Sinne von Volksherrschaft, die Durchsetzung des Volkswillens. Demokratie ist aber ein Institutionengefüge und ein Prozessgefüge der Meinungsbildung, der Entscheidung, ist Gewaltenteilung, ist Minderheitenschutz, ist Rechtsstaatlichkeit. All das ist Teil einer Demokratie, was die Sache nicht einfacher macht. Aber Demokratie ist eben nicht, Wünsche zu artikulieren, zu fordern und dann sind sie umzusetzen, sondern es ist ein mühseliger Prozess der Auseinandersetzung, der Konfliktlösung auch, der Mehrheitsfindung, der Kompromissfindung. Das kostet Nerven und das erzeugt Ungeduld, gerade dann, wenn man alltägliche Probleme so drängend empfindet oder wenn der Problemberg so übergroß geworden ist, dass man unsicher ist und Zukunftssorge und Zukunftsängste hat, die in Ostdeutschland natürlich noch mal größer sind. Wir sind mitten in einer Zeit dramatischster Veränderung gleichzeitig. Migration, innere Pluralisierung unserer Gesellschaft, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die unsere Produktion und Kommunikation radikal verändert, vor allem die ökologische Herausforderung, die so viel an Änderungen verlangt, dann die internationalen Krisen, alles gleichzeitig. Und das verlangt so viele Veränderungen und die Politik ist in der schwierigen Situation, dass nicht selten die Bewältigung einer Krise zur Verschärfung einer anderen führt. All das erzeugt natürlich eher Unsicherheiten, Zukunftsängste, auch Ungeduld und Kritik.
Und trotzdem,
genau dieses trifft in Ostdeutschland auf Menschen, die in den 90er und 2000er Jahren bereits so viele schmerzliche Veränderungen bestanden haben, mit Opfern, nicht alle erfolgreich, aber viele erfolgreich, und dass die sagen, nicht schon wieder so viele neue Veränderungen. Und dass dann Menschen denen glauben wollen, à la AfD oder BSW, die ihnen sagen, das muss gar nicht so sein. Die Änderung muss es nicht geben, wir können die Grenzen dicht machen und die ökologische Katastrophe ist eine Erfindung. Das kann man nachvollziehen, aber es ist trotzdem falsch. Wir können uns nicht vor Wandel drücken, wir müssen ihn offensiv, zukunftsträchtig gestalten und dabei dafür sorgen, dass niemand unter die Räder kommt, dass soziale Sicherheit und gleiche Freiheit gewahrt bleiben.
Aber diese Erzählung, die kommt im Osten offenbar deutlich schlechter an als eben im Westen. Und das zeigt sich dann immer wieder in den Wahlergebnissen, die gerade nach den Landtagswahlen jetzt in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und in Thüringen, wo Sie ja selbst groß geworden sind, haben Sie mit Blick auf den Wahlerfolg der AfD nach der Wahl gesagt, diese Ergebnisse würden Sie als persönliche Niederlage empfinden. Warum?
Ja, ich bin in Thüringen aufgewachsen und denke, dass ich auch Land und Leute ganz gut verstehe. Ich bin in Thüringen viel unterwegs gewesen und wie gesagt, habe meine Rolle in der Politik ja immer verstanden als Vertreter ostdeutscher Interessen und auch als einer, der in Ostdeutschland für Demokratie wirbt und erklärt. Und wenn man dann jetzt sieht, solche Wahlergebnisse, dass eine rechtsextreme Partei, eine Partei eines völkischen Nationalismus in Thüringen stärkste Partei wird, dann ist das ein tiefer Einschnitt und dann empfinde ich es als eine Niederlage, weil ich denke, wir könnten doch Demokratie wirklich gelernt haben, dass Demokratie nicht einfach ist, bei Wahlen seine Wut auszudrücken oder die Empörung oder die einfachste, radikalste Lösung, Ausländer raus, Rückführung von Menschen, das wäre die Lösung, sondern gelernt haben, dass die Demokratie die Einladung ist, sich selber einzubringen, an den Problemlösungen mitzuarbeiten, an Kompromissen mitzuarbeiten, also mit dem Blick auf andere politisch zu agieren als Demokrat, dass meine Freiheit immer nur dann gilt, wenn die Freiheit der anderen gewahrt ist, sozusagen auch Menschlichkeit in den Umgang miteinander zu wahren. Das ist für mich eine tiefe Enttäuschung, dass nach 35 Jahren gemeinsamer Demokratie eine rechtsextreme Partei so erfolgreich ist und die Populisten obsiegen. Das tut weh. Und dabei weiß ich, dass es wirklich viele Probleme gibt und Anlass für Verärgerung und Wut, Ärger auf die Bundesregierung, Ärger auf Landesregierungen. Das alles ist nachvollziehbar. Aber dann muss man eine demokratische Alternative wählen, die konstruktive Problemlösungen anbietet,
Herr Thiese,
und nicht die einfachen Lösungen.
Ich habe den Punkt verstanden und mit Blick auf die Uhr, ich habe noch so viele Fragen auf meinem Zettel.
Ja.
Nach solchen Wahlergebnissen, in denen große Teile der Ostdeutschen eben ihre Unzufriedenheit mit einem Kreuz bei der AfD zum Ausdruck bringen, heißt es dann aus der Politik immer wieder, ja, man habe das jetzt verstanden, man müsse den Ostdeutschen genauer zuhören. Ist es wirklich so einfach? Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, dass Politiker zuhören sollen, ist immer richtig. Das ist, kann nicht falsch sein. Und das ist auch ein Teil der politischen Arbeit. Aber ich glaube, die Aufgabe ist eben viel schwieriger. Ich habe ja beschrieben, welche Problemberg, welche Veränderungsnotwendigkeiten stattfinden. Es gibt keine Politik in der Gegenwart, die schmerzlose, schnelle, wunderbare Lösungen bringen
aber
könnte.
Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf,
ja,
Sie haben aber auch gesagt, dass jeder auch selbst ein Stück weit Verantwortung hat und an dieser Demokratie teilhaben muss. Und machen solche Sätze von wegen, wir müssen den Ostdeutschen besser zuhören, machen die nicht erst recht ein Opfer aus Ostdeutschen und nehmen sie nicht genug in die Verantwortung, auch mitzumachen?
Ja, deswegen habe ich gesagt, das Zuhören ist eine Selbstverständlichkeit, sondern ich sage, man muss sozusagen die Demokraten mitnehmen, indem man sozusagen die Probleme, die die zu bewältigen sind, ernsthaft benennt, bespricht und sagt, das sind unsere Vorschläge, sie zu lösen. Wir laden dazu ein, mitzutun. Das sind die Alternativen. Wir laden ein zum Streit. Also, was können wir tatsächlich mehr tun für eine bessere Bildungssystem? Wo müssen wir mehr investieren, damit uns Zukunft gelingt? Wie können wir künstliche Intelligenz so einsetzen, dass sie tatsächlich Produktivität fördert, aber nicht menschenfeindlich wirkt? Wie können wir Migration so gestalten, dass sie bewältigbar ist? Keine Illusionen wecken, keine Wunderversprechen, keine falschen Versprechungen machen, die nur immer wieder neue Enttäuschungen herbeiführen und damit wiederum nur radikale Stimmungen befördern. Denn das ist doch, das erleben wir doch in diesen 35 Jahren. Eine Welle von Hoffnung und Enttäuschung, immer auch mit der Tendenz zu weiterer Radikalisierung.
Und müssen wir als Ostdeutsche möglicherweise auch akzeptieren, dass wir eine Gruppe unter vielen gesellschaftlichen Gruppen sind? Müssen wir Ostdeutsche vielleicht auch einfach mal entspannen und uns weniger wichtig nehmen?
Ja, das wäre schön. Also zumal es die Ostdeutschen ja eigentlich so nicht mehr gibt. Wir Ostdeutschen sind doch inzwischen etwas bunter geworden. Und nur in der Entgegensetzung zu dem Westen oder denen da oben gibt es plötzlich die Ostdeutschen. Das ist ja Unsinn. Sie haben aber recht. Ich wünsche mir auch, dass wir Deutschen nicht nur sozusagen ein Land sind, das bestimmt ist durch unterschiedliche Gruppen, die sich wechselseitig überbieten, darin Opfer zu sein, benachteiligt zu sein, Diskriminierte zu sein. Ja, es gibt wirkliche Diskriminierung, es gibt Benachteiligung, aber dieser Wettstreit, wer das schlimmere oder bessere Opfer ist, wer mehr benachteiligt ist, der ist nicht sehr produktiv.
Lassen Sie uns noch nach vorn gucken. Welche großen Herausforderungen sehen Sie, die unser Land in den kommenden Jahren angehen muss? Und ist die aktuelle Bundesregierung eigentlich dafür die richtige?
Ja, sie ist gewählt. Sie sollte viel weniger streiten. Das ist gelegentlich unsäglich und schwer auszuhalten. Aber die Aufgaben sind ziemlich klar. Wir müssen Migration so gestalten, dass Integration gelingt. Es ist eine Illusion zu sagen, Deutschland könnte die Grenzen dicht machen. Deutschland und unser Wohlstand lebt davon, dass wir ein weltoffenes Land sind. Wir sind eine der führenden Exportnationen. Das geht nur, wenn wir ein offenes Land sind. Und das heißt auch, Arbeitskräfte in dieses Land holen, qualifizierte. Das müssen wir besser in den Griff bekommen. Wir brauchen viel mehr Investitionen in den Fortschritt in der Wirtschaft und in der Wissenschaft. Wir brauchen ein besseres Bildungssystem. Und wir müssen dafür sorgen, dass eine Gesellschaft, die altert wie die unsere, sozusagen ein Gesundheitswesen, ein Pflegesystem hat, das dem auch gewachsen sind. Also ich nenne nur diese vier riesigen Herausforderungen. Ich könnte noch weitere aufzählen, und zwar die wichtigste habe ich vergessen, nämlich die große ökologische Herausforderung, die auch die schmerzlichsten Konsequenzen verlangt. Man versteht, dass Menschen sich davor drücken. Und muss so sein, dass auch die Schmerzen, die Veränderungen so fair und gerecht verteilt werden wie möglich und so organisiert werden, dass sie nicht zu einer dramatischen Abnahme unseres Wohlstands und unserer Sicherheit führen.
Ist Ihr Parteifreund Olaf Scholz eigentlich der richtige Kanzler für so eine herausfordernde Situation?
Also ich diskutiere nicht so gerne über Personen, aber ich kenne Olaf Scholz ganz gut. Er ist ein hochintelligenter Mann. Er ist ausgesprochen fleißig. Und ich wünsche mir gelegentlich, dass er seine Dramaturgie ändert und offensive die Probleme benennt, die Herausforderungen auch in ihrer Dramatik beschreibt, um dann zu erklären, dass das die Lösungen sind und einzuladen, so und so mitzutun, damit Demokraten wissen, darum geht es. Das sind die entscheidenden Fragen, an denen wir uns zu beteiligen haben. Und zwar nicht nur an Wahlen, sondern auch im politischen und im demokratischen und im menschlichen Alltag.
Jetzt haben wir lange über die deutsche Einheit gesprochen. Ist es eigentlich typisch gesamtdeutsch, dass wir in der Diskussion über die Einheit eben ganz oft auf das gucken, was uns nicht gelungen ist?
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob es eine typisch deutsche Eigenschaft ist, aber es ist so. Und ich finde ja auch, dass die Deutschen und die Ostdeutschen vielleicht sogar noch etwas mehr nicht sehr fähig sind, das Gelungene zu feiern, die eigenen Erfolge wahrzunehmen und daraus Selbstbewusstsein, ja Stolz zu entwickeln. Ich wünsche mir, dass wir das mehr tun können. Und ich wünsche mir auch, dass wir den 3. Oktober, die deutsche Einheit, die Friedrich-Revolution, die Wiedervereinigung feiern. Denn das war doch 1989, 90. Das ist das glücklichste Ereignis der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Einer Geschichte, die so viel finsterste Seiten hat. Und da haben wir diese strahlende Seite. Das könnten und sollten wir doch feiern. Das würde uns gut tun, unserem Gemüt.
Sagt Wolfgang Thierse. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.